geborgte Zukunft.
Denn wir haben euch die Welt nur geliehen.
Herzlich willkommen zur 5. Ausgabe der Sendereihe Geborgte Zukunft. Im Studio begrüßen euch
Johannes
und Uwe.
Hallo. Heute soll es uns um Punkt 3 der nachhaltigen Entwicklungsziele gehen: gute Gesundheitsversorgung.
Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern. So heißt das Ziel ausführlich. Die spannende Frage ist aber, was bedeutet das denn?
Und es ist das Ziel, was wahrscheinlich die meisten Unterpunkte hat. Und durch diese Unterpunkte wollen wir jetzt mal durchführen. Punkt 3.1, wenn man so will. Bis 2030 soll die weltweite Müttersterblichkeit auf unter 70 je 100.000 Lebendgeburten gesenkt werden.
Dazu vielleicht interessant, dass die derzeitige Quote weltweit bei 216 Müttern ist, die sterben bei der Geburt ihrer Kinder. Im Vergleich dazu in Deutschland sind wir bei 6 von 100.000 Lebendgeburten.
Das heißt, da ist noch einiges zu tun. Der Punkt 3.2 sagt, dass bis 2030 den vermeidbaren Todesfällen bei Neugeborenen und Kindern unter 5 Jahren ein Ende gesetzt werden soll, mit dem von allen Ländern zu verfolgenden Ziel, die Sterblichkeit bei Neugeborenen mindestens auf 12 je 1.000 Lebendgeburten und bei Kindern unter 5 Jahren mindestens auf 25 je 1.000 Lebendgeburten zu senken.
Ja, auch hier vielleicht mal im Vergleich die aktuellen Zahlen. Weltweit sind es 36 von 1.000 Säuglingen und in Deutschland statistisch 3,2 von 1.000.
Bis 2030 sollen auch die AIDS-, Tuberkulose- und Malaria-Epidemien und die vernachlässigten Tropenkrankheiten beseitigt werden und Hepatitis, durch Wasser übertragene Krankheiten und andere übertragbare Krankheiten bekämpft werden.
Dieses Unterziel ist vermutlich für Deutschland nicht so entscheidend. Also wir hatten 2013 für Hepatitis 5.000, also ein bisschen mehr als 5.000 Neuinfizierte, bei Tuberkulose knapp 4.300 und bei HIV 3.200. Im Vergleich dazu weltweit sind 2013 mit HIV neu infiziert 2,1 Millionen Menschen ungefähr. Und an Tuberkulose waren ungefähr 8,6 Millionen Menschen erkrankt.
Das vierte Unterziel besagt, dass bis 2030 die Frühsterblichkeit aufgrund von nicht übertragbaren Krankheiten durch Prävention und Behandlung um ein Drittel gesenkt und die psychische Gesundheit und das Wohlergehen gefördert werden sollen.
Unterziel 3.5, die Prävention und Behandlung des Substanzmissbrauchs, namentlich des Suchtstoffmissbrauchs, man könnte vielleicht auch sagen der illegalen Drogen, und des schädlichen Gebrauchs von Alkohol sollen verstärkt werden.
Also die Prävention und die Behandlung sollen verstärkt werden. Natürlich soll nicht der Alkoholgebrauch und die Gebrauch von anderen Suchtmitteln verstärkt werden. Wobei das natürlich ein interessantes Ziel ist, weil gerade der sogenannte Kampf gegen Drogen ja ein sehr umstrittener ist. Länder wie Portugal beispielsweise, die Drogenkonsum legalisiert haben, haben einen Rückgang von Drogenkriminalität und auch von Drogensucht verzeichnet, während Länder, die sehr restriktiv gegen Drogenmissbrauch oder Drogengebrauch vorgehen, eher einen Anstieg in den letzten Jahren verzeichnet haben. Gleichzeitig ist natürlich auch der Drogenkonsum bzw. die Illegalität von Drogen ein Mittel, um Terrorismus zu finanzieren. Und das nutzen eben terroristische Gruppen immer wieder aus. Auch das schon seit vielen, vielen Jahrzehnten. Hier muss man, glaube ich, sehr genau gucken, ob man sich da nicht hinterrücks ins Bein schießt oder wie man dazu sagt. Da wird, glaube ich, noch zu diskutieren drüber sein.
Genau, um auch hier vielleicht mal die Relevanz des Zieles zu verdeutlichen, den sogenannten illegalen Drogen sind 2010 ungefähr 157.000 Tote weltweit zu beklagen und in Deutschland 2014 knapp 1000 Tote. Ja, also es ist jetzt im Vergleich zu dem, was wir vorhin bei Hepatitis und Tuberkulose gehört haben, wo es 1,3 Millionen Todesfälle weltweit gab, nicht die große Zahl, ne? Ist natürlich trotzdem irgendwie immer nicht schön, wenn Leute sterben. Viel spannender finde ich ja die Geschichte beim Alkohol, ja. Also das in Deutschland ja doch irgendwie auch ungefähr mit 7,4 Millionen Menschen, die laut Einschätzung des Robert-Koch-Institutes einen riskanten Alkoholkonsum haben, ja, und 1,3 bis 2,5 Millionen Alkoholabhängige. So dass dann auch je nachdem, welche Studie das nun untersucht, zwischen 42.000 und 74.000 Menschen jährlich an den Folgen ihres Alkoholkonsums sterben. Da habe ich dann immer für mich so die Überlegung, ja, wann merke ich denn, ob ich jetzt alkoholabhängig bin? Was einem da zur Verfügung steht, sind sozusagen die Krankheitsdiagnose, Systeme, die irgendwie auch festgelegt sind. Und das ist für Alkoholabhängigkeit ein starkes und zwanghaftiges Verlangen, Alkohol zu trinken, eine verminderte Kontrollfähigkeit bezüglich der Menge, körperliche und auch psychische Entzugserscheinungen, dann eine steigernde Toleranz, also ich muss immer mehr trinken, um die Wirkung zu erzielen. Ja, und das eben regelmäßig oder über einen längeren Zeitraum.
Ein ähnliches, sagen wir mal, ein ähnliches Ziel, ein ähnliches Unterziel gibt es dann auch später nochmal in Bezug auf Tabak, aber da kommen wir noch hin. Erstmal geht es im Punkt 6 dieser Unterziele darum, die Zahl bis 2020, die Zahl der Todesfälle und Verletzungen infolge von Verkehrsunfällen weltweit zu halbieren. Wir haben uns da eben schon mal drüber unterhalten. Das ist ja so, dass es noch 3 Jahre bis 2020 hin sind und die Zahlen, die von Menschen, die im Verkehrsraum getötet werden jedes Jahr, eigentlich nach wie vor relativ oder einfach konstant hoch sind. Das wird interessant, ob das tatsächlich umgesetzt wird, ob das tatsächlich auch so einfach umsetzbar ist, hier die Zahlen von Todesfällen und Verletzungen im Verkehr zu minimieren und sogar zu halbieren. Also das ist ja auch ein sehr hoch gestecktes Ziel.
Das 7. Unterziel heißt bis 2030 den allgemeinen Zugang zu Sexual- und reproduktionsmedizinischer Versorgung, einschließlich Familienplanung, Information und Aufklärung und die Einbeziehung der reproduktiven Gesundheit in nationale Strategien und Programme zu gewährleisten.
Auch das wird ein interessanter Punkt werden. Wir haben im Vorfeld der Sendung da auch schon drüber debattiert. Sicherlich ist einigen Interessierten auch schon der bei diesem Punkt die Empfehlung des Club of Rome in den Sinn gekommen, der vor einigen Monaten für einigen Wirbel gesorgt hat. Da ging es darum, dass eben genau die Überbevölkerung der Welt ein großes Problem ist. Das ist jetzt auch nicht neu, das hat der Club of Rome auch nicht erfunden, diese Theorie oder beziehungsweise diese These, das gibt es auch schon länger. Dennoch hat der Club of Rome einige sehr radikale Ansätze präsentiert, unter anderem eben auch die Prämienzahlung an Frauen, die keine Kinder gebären. Das ist ganz interessant.
3.8 des Zieles besagt die allgemeine Gesundheitsversorgung einschließlich der Absicherung gegen finanzielle Risiken, den Zugang zu hochwertigen grundlegenden Gesundheitsdiensten und den Zugang zu sicheren, wirksamen, hochwertigen und bezahlbaren unentbehrlichen Arzneimitteln und Impfstoffen für alle erreichen.
Das ist ein sehr, sehr hoch gestecktes Ziel. Schauen wir mal, wie das kommt. Da ist auch keine Jahreszahl mit angegeben. Da ist man, glaube ich, realistisch. Das wird ein harter und steiniger Weg werden. Punkt 9 ist bis 2030 die Zahl der Todesfälle und Erkrankungen aufgrund gefährlicher Chemikalien und der Verschmutzung und Verunreinigung von Luft, Wasser und Boden erheblich zu verringern.
Das waren erstmal die genannten Unterziele. Als nächstes kommen dann noch einige Maßnahmen. Bis dahin machen wir aber erstmal ein wenig Musik. Thank you. Ihr hört die Sendung Geborgte Zukunft auf Radio Frei. Wir beschäftigen uns heute mit dem dritten nachhaltigen Entwicklungsziel, gute Gesundheitsversorgung für alle Menschen. Wir haben jetzt schon die 8 Unterziele gehört und sind jetzt bei den Maßnahmen. Als Maßnahmen für die Erreichung des Zieles werden aufgezählt die Durchführung und sicher auch Umsetzung des Rahmenübereinkommens der Weltgesundheitsorganisation WHO zur Eindämmung des Tabakgebrauchs zu stärken. Zweite Maßnahme, Forschung und Entwicklung zu Impfstoffen und Medikamenten unterstützen und internationale Bestimmungen und Vereinbarungen über den Schutz der Rechte des geistigen Eigentums, also Patentrechte, voll auszuschöpfen, um den Zugang zu Medikamenten für alle zu gewährleisten.
Das müssen wir, glaube ich, mal übersetzen. Das bedeutet, das ist nämlich eigentlich ein ziemlich interessanter Ansatz. Das bedeutet nämlich, dass man das geistige Eigentum, das Patentrecht im Falle einer Notwendigkeit außer Kraft setzen kann, damit eben Länder, wenn es zu einer Seuche, zu einer großen Krankheit kommt, eben ohne Lizenzgebühren für die Medikamente zahlen zu müssen, die Medikamente einfach selbst herstellen können. Das ist ganz wichtig, dass so etwas in so einem Dokument hier drin steht.
Genau, ich fand das auch sehr interessant. Und als Beispiel, was jetzt so Patentrechte, geistiges Eigentum und schon dessen Missbrauch, sage ich mal, angeht, da gab es im letzten Jahr ein populäres Beispiel aus den USA. Da hat eine Firma, ein Pharmaunternehmen, die Patentrechte für ein Medikament gekauft, welches schon seit den 60er Jahren auf dem Markt ist und das für AIDS-Patienten und Schwangere eingesetzt wird, um Infektionen zu bekämpfen. Und die haben eben den Preis um 5000% erhöht. Also vorher hat eine von den Pillen $7,50 gekostet und danach, glaube ich, 500 oder so.
Ich glaube, so billig war die Pille nie gewesen, die dort eingesetzt wurde. Aber tatsächlich, es war eine sehr, sehr große Preissteigerung gewesen, die sehr lange diskutiert wurde und wo auch der US-amerikanische Staat außer Symbolpolitik zu machen nicht wirklich was entgegenzusetzen hatte. Umso wichtiger ist, dass es hier in einem so offiziellen Dokument, wenn auch etwas verschleiert, gesagt wird, die Länder sollen hier, soweit es irgendwie möglich ist, das ausreizen und eben das geistige Eigentum da eben auch verletzen, wenn es um Menschenleben geht. Das, finde ich, ist eine starke Aussage.
Genau, finde ich auch. Und in dem Beispiel hat es dann der öffentliche Aufschrei auch dazu geführt, dass der Preis wieder reduziert wurde. Also das kann dann auch was nützen. Okay, die nächste Maßnahme bezieht sich auf Gesundheitsfinanzierung und die Aus- und Weiterbildung sowie Bindung von Gesundheitsfachkräften, also Ärztinnen und Ärzte sowie Pflegepersonal. Da soll dafür gesorgt werden, dass die in den Entwicklungsländern bleiben und nicht alle migrieren dorthin, wo sie besser Geld verdienen können.
Daran anschließt sich, dass sich die Kapazität aller Länder, insbesondere der Entwicklungsländer, bei Frühwarnung, Risikominderung und Management nationaler und globaler Gesundheitsrisiken gestärkt werden sollen. Also auch das ist ein Punkt, da können sich, glaube ich, alle hinter versammeln.
Also da hat sich die Weltgemeinschaft doch so einiges auf die Fahnen geschrieben und vorgenommen. Was das jetzt dann in der Umsetzung bedeutet, werden wir sehen und vielleicht auch mit unseren Studiogästen dann diskutieren.
Aber das Interessante für mich an dieser Stelle ist, dass es so schwierig ist, im Gesundheitswesen auf nichtstaatliche Organisationen zurückzugreifen, die für so globale Perspektiven einstehen und die sich in diesem Bereich engagieren. Da gibt es Ärzte ohne Grenzen, die mir persönlich einfallen, aber dann fängt es an, schon weniger zu werden. Also so NGOs, die sich kritisch mit dem Gesundheitswesen auseinandersetzen, finde ich, sind nicht häufig in der Öffentlichkeit zu finden. Vielleicht gibt es sie einfach nicht oder vielleicht kenne ich sie einfach auch nicht. Sehr spannend auf jeden Fall.
Ja, und ein anderer Punkt ist meiner Meinung nach auch, dass es hier erstmal mit mir hier jetzt sehr wenig zu tun hat. Also wie jetzt die Krankheitsversorgung in Entwicklungsländern ist, in sogenannten, darauf habe ich sehr wenig Einfluss. Also bei manch anderen Sachen, wie bei Ernährung oder so, oder die Sachen, die ich einkaufe, da kann ich mir überlegen, ja, was hat das für Auswirkungen und Folgen so. Aber bei der Gesundheitsversorgung erstmal sehr entfernt. Also von daher ein spannendes Thema. Trotzdem betrifft es natürlich auch Menschen in Deutschland und in Thüringen. Wie das damit hier aussieht, wir werden es hören.
Guck Quand l'amour devient une faiblesse, les gens s'arment de violence et de haine. Ça donne une existence ébène sans volonté réelle. Évidemment, nos chances s'éteignent. De nos jours, l'influence éterne. Trop goûte la pénitence à terme. Tu peux lire ma peine dans ce thème.
L'important, perso, c'est ce qui réside au fond de nous-mêmes. La discrimination de nos jours, un vrai phénomène. C'est à cause de la peur que se fonde la haine. C'est tous ces préjugés néfastes qui vers le fond nous mènent. Peu importe ta couleur ou ton niveau social, certaines âmes propres étonnamment dans le caniveau sont sales. Et ouais, c'est triste, mais dans ce monde l'injustice est reine. Si un ange pilote la machine, souvent ses mains glissent les rênes. C'est la peur qui pousse le marron jeter son prochain. C'est trop chum, on s'approche un peu plus chaque jour du faux chemin. Y'a trop de chiens, t'acceptes pas qu'on soit différent d'eux. Trop de gens qui voudraient diviser la sphère en deux. Qui que tu sois, tu devrais avoir le droit au respect. J'suis même pas sûr que certains savent à quoi ce mot correspond. Tous égaux, malgré les différences. Mais ton égo t'entraînera vers l'indifférence. J'écris l'écho d'un peuple et de toutes ses souffrances. Message d'écho, car faut décoder. Partir loin de ses pensées pour un haut niveau de conscience. Mais c'est dur influencé, on contrôle plus que l'on pense. J'fais appel aux gens sensés car peu font preuve de bon sens. Discrimination, rime avec crimination. Le respect s'évapore, la population crame ses notions. La discrimination, ça fait un bail qu'elle est omniprésente. Une vie stressante, ce fils pesant, une pente et trop de gens glissent dedans. Discrimination, rime avec crimination. Le respect s'évapore, la population crame ses notions. La discrimination, ça fait un bail qu'elle est omniprésente. Une vie stressante, ce fils pesant, une pente et trop de gens glissent dedans.
Eh, hey, tu savais pas que c'était les PD, hein, que si tu leur serres la main hein.
Moi je les connais pas, je m'en bats les couilles, moi.
Vas-y.
Tu crois qu'ils vont me contaminer ou quoi?
C'est n'importe quoi, là. Hey,
tu veux que je les tape?
Vas-y.
Je sais qui je suis, moi.
Hey, personnellement, j'ai rien à voir avec les homos. Je dis pas que ces gens sont mes amis, mais je les perçois comme des humains. Je pourrais cracher ma haine, tous ces bombardés de gros mots. Pourquoi se met la zizanie? Je préfère les regarder de loin. Leur faire mal au cœur, m'apportera-t-il une vie meilleure? Une chose est sûre, la leur, dans la douleur, perdra sa lueur. Dur de comprendre les autres, plus facile de cracher un larme. Si j'analyse, depuis Marmot, c'est alarme. On vire des larmes au rire, mon cœur en a rien de temps, c'est navrant. A force de rejeter son prochain, se crée un quotidien éreintant. Trop de douleur intense, comme tous tu critiques, mais tu devrais te regarder avant. On reproche aux autres ce qu'on accepte pas en nous-mêmes. Rassuré quand on voit que quelque part on nous aime. L'idéal serait de s'accepter mutuellement, car habituellement on se rejette cruellement. Discrimination, rime avec crimination. Le respect s'évapore, la population crame ses notions. La discrimination, ça fait un bail qu'elle est omniprésente. Une vie stressante, ce fils pesant, une pente et trop de gens glissent dedans. Discrimination, rime avec crimination. Le respect s'évapore, la population crame ses notions. La discrimination, ça fait un bail qu'elle est omniprésente. Une vie stressante, ce fils pesant, une pente et trop de gens glissent dedans. Quand l'amour devient une faiblesse, les gens s'arment de violence et de haine. Ça donne une existence ébène sans volonté réelle. Évidemment nos chances s'éteignent. De nos jours l'influence éterne. Trop goûte la pénitence à terme. Tu peux lire ma peine dans ce thème.
Im Studio begrüße ich jetzt noch Hermine. Hallo.
Hallo.
Ihr hört immer noch die Sendung Geborgte Zukunft auf Radio Frei. Unser Thema ist heute das dritte globale Nachhaltigkeitsziel: gesundes Leben und Wohlergehen für alle Menschen. Zu uns gekommen ist außerdem Renate Rupp, Referentin für Gesundheit, Selbsthilfe, Suchthilfe und Psychiatrie im Paritätischen Wohlfahrtsverband Thüringen. Schönen guten Tag, Frau Rupp.
Guten Tag.
Frau Rupp, vielleicht können Sie unseren Hörerinnen und Hörern kurz die Aufgabe einer Referentin für Gesundheit, Selbsthilfe, Suchthilfe und Psychiatrie erläutern. Das ist ja doch eine ganze Menge.
Ja, der Paritätische Thüringen ist ein großer Wohlfahrtsverband hier in Thüringen. Wir haben 340 Mitgliedsorganisationen, die im Bereich Pflege, Kindergarten, Suchthilfe, Psychiatrie und vielen anderen Bereichen tätig sind. Und ich bin praktisch für einen Teilbereich dort Ansprechpartnerin für unsere Träger, auch für die Mitarbeiter. Ich berate die in konzeptionellen Fragen, bei Lobbyarbeit, bei Entgeltfragen und versuche natürlich auch mit den Mitgliedsorganisationen gemeinsam Strategien zu entwickeln, die Probleme der Zielgruppe, für die sie tätig sind, in die Politik zu tragen, um dort nachhaltig etwas zu erreichen.
Strategien ist ein gutes Stichwort. In Thüringen gab es bisher auf landespolitischer Ebene 5 Gesundheitsziele. Die waren gesund alt werden, Brustkrebs, Sterblichkeit vermindern, Lebensqualität erhöhen. Als drittes depressive Krankungen verhindern, erkennen und nachhaltig behandeln. Suchtmittelmissbrauch reduzieren und Entwicklung von bedarfsgerechten und qualitätsgesicherten Strukturen und Angeboten der Gesundheitsförderung. Waren das aus Ihrer Sicht die gesundheitspolitischen Herausforderungen für Thüringen und sind sie es vielleicht immer noch?
Es sind natürlich wichtige Themen. Man muss dazu sagen, wie die Gesundheitsziele in Thüringen gestartet sind, war schon längst in anderen Bundesländern dort an diesen Themen gearbeitet worden. Thüringen hat sich leider damals nicht die Zeit gelassen, nochmal zu analysieren, ob diese Themen, die praktisch von Bundesebene übernommen wurden, wirklich die Themen sind, die für Thüringen relevant sind. Man hat sich dann relativ schnell, um einfach pragmatisch mit dem Arbeiten anzufangen, dafür entschieden, diese Bundesthemen zu übernehmen, hat Arbeitsgruppen gebildet und hat versucht, übergreifend im Land die Experten zusammenzuholen, um gemeinsam Strategien zu entwickeln.
Und wurden die Ziele erreicht und hat man daran schön kontinuierlich weitergearbeitet?
Ich glaube, die Ziele erreicht, kann man so nicht sagen. Es sind ja so große Themen, dass es in der ersten Phase darum ging, eigentlich die Themen kleiner zu machen und in kleineren Schritten zu schauen, welche Maßnahmen sinnvoll sind. Ein großes Problem war damals, dass diese Gesundheitsziele nicht mit Geld hinterlegt waren. Es gab keine Landesmittel dafür, wenn man gesagt hat, man hat eine Projektidee oder man möchte etwas entwickeln, in einer Region erproben. An dem ist es dann oft schon gescheitert. Das hat leider dazu geführt, dass viele auch enttäuscht waren in dieser Zusammenarbeit. Es waren sehr große Arbeitsgruppen zum Teil. Und es hat eher dazu geführt, dass man nach Lösungen gesucht hat, wie man in ein besseres Arbeiten kommt, weil man einfach auch sagen muss, natürlich kommen dort viele Interessen zusammen und jeder ist davon überzeugt, dass sein Thema und sein Ansatz der richtige ist. Das war halt nicht so einfach zu bearbeiten. Zum Schluss war wirklich eine große Unzufriedenheit. Es gab kleine Teilerfolge, aber auch das Ministerium hat gesagt, eigentlich kann man so nicht weiterarbeiten und man braucht einen neuen Weg.
Nun gab es ja mit dem Wechsel zur rot-rot-grünen Landesregierung Ende 2014 auch einen Strukturwechsel in der Gesundheitspolitik auf Landesebene und es wurde eine Landesgesundheitskonferenz ins Leben gerufen, wie sie es auch in anderen Bundesländern gibt. Dort wird an den drei sogenannten aggregierten Zielbereichen gearbeitet. Die heißen erstens gesund aufwachsen, zweitens gesund leben und arbeiten und drittens gesund alt werden. Was ist aus Ihrer Sicht der Unterschied zu den alten Gesundheitszielen?
Ja, das ist eine spannende Frage. Also wir haben ja mit unserer Staatssekretärin Frau Feierabend jemand neu bekommen, die die Idee der Landesgesundheitskonferenz in Berlin schon kannte und hier nach Thüringen praktisch mitgebracht hat und gesagt hat, wir brauchen neue Impulse, wir orientieren uns daran, wie es in Berlin auch ist und schaut nochmal, ob man in eine neue Arbeitsform gemeinsam kommt. Wenn man diese drei Ziele schaut, wird man sehen, dass diese anderen Ziele, die es bisher als Gesundheitsziele waren, eigentlich da drin sich wiederfinden. Und es hat mittlerweile die zweite Landesgesundheitskonferenz stattgefunden. Aber es hat sich auch da herausgestellt, dass das Grundproblem von wie kommt man in eine arbeitsfähige Struktur, um an diesen Themen zu arbeiten, dadurch noch nicht gelöst wurde. Also im Moment ist es so, dass das Ministerium gemeinsam mit der Landesvereinigung für Gesundheitsförderung, die ja die Umsetzung, die operative Umsetzung dieser Gesundheitskonferenz innehat, versucht, neue Wege einfach zu finden, wie eine andere Form von Zusammenarbeit zu den Themen gelingen kann und wie man diese großen Ziele in kleine Teilziele runterbrechen kann, dass etwas möglich ist.
Ja, und merke ich als Patient dann was davon, was da gemacht wird, oder findet das einfach nur auf einer strukturellen Ebene statt?
Also im Moment, glaube ich, würden Sie es als Patient noch nicht merken, aber es gab Überlegungen, zum Beispiel regionale Gesundheitskonferenzen durchzuführen, also näher an den Bürger heranzutreten. Das ist auch im Weiteren geplant, aber das ist in der Planung, da bin ich auch nicht beteiligt, von daher muss ich da ein Stück passen. Aber es war schon deutlich, dass man weggehen will von dem, in Erfurt wird praktisch was entschieden oder was besprochen, was in Suhl nicht ankommt, sondern man möchte dann auch wirklich in die Regionen gehen und die Bürger hier stärker beteiligen.
Wenn der Morgen dich mit Angst begrüßt und du weißt weder ein noch raus, wenn die Unruhe dich nicht schlafen lässt, passt aufeinander auf. Wenn du zerbrochen bist und nicht mehr weiter weißt und die Hoffnung hängt sich auf. Wenn du kein Licht mehr siehst vor lauter Dunkelheit, passt auf. passt aufeinander auf. Wenn du nicht mehr weißt, was dir gut tut und nicht mehr sagen kannst, was du brauchst, wenn du dich selbst verloren hast, passt aufeinander auf.
Wenn du weg willst und du weißt nicht wohin, obwohl du alles hast, was du brauchst, dann renn weg, um wieder anzukommen,
passt aufeinander auf.
Wenn das Ziel so fern ist und der Mut so klein und die Sehnsucht treibt dich auf, bleib doch noch, bleib einfach da,
passt aufeinander auf. Wenn du die Wunden mit verseuchten Fäden nähst und du findest keinen Weg raus, wenn das alte Muster dir durchs Haar streicht, passt aufeinander auf. Wenn die Welt sich dumpf und morsch anfühlt und du hast Steine in Brust und Bauch,
mach irgendwas, wein, schrei und tanz,
passt aufeinander auf.
Wenn du glaubst, dass das Leben nicht mehr weitergeht und dass da niemand ist, der dich braucht, der Schmerz geht vorbei, glaube mir,
passt aufeinander auf. Wenn die Steine sprechen, weil der Zorn groß ist und auf den Straßen hängt dichter Rauch,
verliert nicht den Kopf,
bleib zusammen, passt aufeinander auf.
Wenn du nicht weißt, wo du dich halten kannst und der Sturm frisst schon dein Haus, hol dir Hilfe, das geht nicht allein,
passt aufeinander auf.
Ich werde bei dir bleiben und dich erinnern, dass du stark bist. Ich vergesse das manchmal auch.
Diese Scheißzeit geht vorüber, sie fängt an und sie hört auf. Ich werde dich in den Arm nehmen und dich beißen, diese Stunden kenne ich auch. Ich bleibe hier, ich bleib bei dir, passt aufeinander auf. Passt aufeinander auf, pass auf dich selber auf.
Lassen Sie uns auch über Gesundheit und Gesundheitsversorgung sprechen. Was sind Gesundheitsrisiken für Menschen in Thüringen?
Also in Thüringen, dadurch, dass wir ein Flächenland sind, ist vor allem die Erreichbarkeit der Gesundheitsversorgung mittlerweile ein großes Problem. Das ist nicht nur eine Frage vom öffentlichen Nahverkehr, ob der gut oder weniger gut in den Regionen ausgestattet ist, sondern auch eine Frage, wie gut ist denn die Versorgung in den Regionen überhaupt? Es wird ja zum Beispiel im Moment diskutiert, kleinere Krankenhäuser zu schließen in Thüringen. Das würde natürlich viel weitere Wege für die Bürger bedeuten. Es ist aber auch in Thüringen ein großes Thema, weil wir doch einen hohen Anteil älterer Menschen hier in Thüringen haben, einen wesentlich höheren Anteil. Und das heißt, es sind Menschen, die oft noch weniger mobil sind, die häufiger somatische Beschwerden haben, engere ärztliche Betreuung brauchen und die auch häufig alleine leben, weil es keine Angehörigen mehr gibt. Und wir haben natürlich auch das Thema der Armut und hier auch mit Blick in die Zukunft der Altersarmut, das natürlich auch ein Risiko birgt, weil einfach viele medizinische Versorgung, gerade im Arzneimittelbereich, ja mittlerweile in die Selbstzahlung gerückt ist und so einfache Dinge wie Schnupfenspray oder eine Nasensalbe, wenn man krank ist, was jetzt bei dieser Jahreszeit das meiste ist, für jemanden, der im Heim lebt und nur ein kleines Taschengeld nur noch hat, eigentlich kaum noch leistbar ist.
Die nachhaltigen Entwicklungsziele sprechen ja auch von Kinder- und Müttersterblichkeit und von Epidemien, aber das ist vermutlich kein akutes Thema in Thüringen, oder?
Das würde ich auch so sehen, ja.
Epidemien, da frage ich mich dann eigentlich, wann wird von einer Epidemie gesprochen und gab es sowas in den letzten Jahren hier bei uns in Thüringen?
Ich glaube nicht, das war mal eine große Sorge mit der Vogelgrippe, dass dort das hier in Thüringen so massive Auswirkungen hat. Natürlich sind die Influenza ist jedes Jahr ein starkes Thema.
Die globalen Nachhaltigkeitsziele thematisieren Suchtstoff- und Alkoholmissbrauch. Das dürfte doch auf jeden Fall in Thüringen ein Thema sein.
Das ist in Thüringen ein großes Thema. Also man geht davon aus, dass ungefähr 92.000 Thüringer zu viel Alkohol trinken, dass rund 50.000 Kinder und Jugendliche in einer Familie leben, in der Suchterkrankung eine Rolle spielt und dass fast 20% der Schüler, da gab es eine Umfrage, die in der 9., 10. Klasse waren, einen riskanten oder gefährlichen Alkoholkonsum haben. Und wir haben ja nicht nur das Thema Alkohol, wir haben das Thema Cannabis als eine massive Droge hier, die leider sehr verharmlost wird in der öffentlichen Diskussion im Moment. Und wir haben das Problem mit Amphetaminen, also sprich mit Crystal, das eine große Rolle mittlerweile spielt in der Suchtszene hier in Thüringen.
Was wird für diese Menschen getan und welche Präventionsprogramme gibt es in Thüringen?
Also es gibt in jedem Landkreis und in jeder kreisfreien Stadt eine Suchtberatungsstelle, die man kostenfrei aufsuchen kann. Es gibt über 150 Selbsthilfegruppen im Suchtbereich, wo man Unterstützung und Begleitung auch in Suchtfragen hat. Wir haben Kliniken, die Suchtbehandlung anbieten. Wir haben aber auch weiterführende Angebote, nämlich dort, wo Menschen aufgrund ihrer Suchterkrankung noch Behandlung, Betreuung brauchen. Das geht vom betreuten Wohnen über eine Tagesstätte bis zu Unterstützung und Begleitung, um wieder ins Arbeitsleben zu führen. Also wir haben viele Angebote. Man muss aber sagen, dass wir, wenn man das anschaut, 92.000 nur bei Alkohol, wir erreichen einfach nur einen kleinen Teil. Und das ist wirklich schwierig.
Tabak ist neben Alkohol die verbreitetste Droge. Was wird dagegen in Thüringen getan? In anderen Staaten gelten zum Beispiel strengere Werbeverbote als in Deutschland. Könnte Thüringen da etwas unternehmen?
Also ob sie rechtlich sozusagen mit ein stärkeres Verbot aussprechen kann, das kann ich leider nicht beurteilen. Man muss aber auch schauen, würde denn ein Verbot der Werbung bewirkt sicher etwas, aber es löst nicht unbedingt das Problem. Man hat ja im Bereich Prävention ja ganz lange versucht, mit abschreckenden Bildern, mit Aufklärungskampagnen, mit Filmen, mit allen möglichen Menschen vom Rauchen sozusagen abzuhalten. Aber es ist nicht ein Problem des Wissens. Also Wissen tut jeder Raucher, dass das schädlich ist. Es ist eine Frage von Verhaltensänderung. Und Verhaltensänderung bedingt natürlich auch den Willen zur Verhaltensänderung. Und es gibt in Thüringen Programme für, wenn man nicht Raucher werden möchte. Es gibt die Angebote bei den Suchtberatungsstellen, die Krankenkassen finanzieren das auch, wenn man es möchte. Und in Schulen ist es so, dass man schon versucht, die Kinder einfach sozusagen vom Rauchen, überhaupt nicht zum Rauchen zu animieren, sondern eher dagegen zu halten. Da gibt es so ein Präventionsprogramm, das heißt Be Smart, Don't Start. Das wird hier in Thüringen jedes Jahr mit so einem Wettbewerb durchgeführt, wo es wirklich darum geht, mit den Kindern und Jugendlichen in einer anderen Form zu erarbeiten, dass sie Nein sagen. Das betrifft praktisch nicht nur die Zigaretten, sondern wenn man es nochmal auf den Alkohol ein Stück zurückkommt, auch da gibt es sehr viele Präventionsprogramme. Aber die Präventionsprogramme zielen immer stärker drauf, bei den Kindern und Jugendlichen darauf anzuzielen, wie ihre Resilienz, also ihre Widerstandskräfte gegen solche Drogen und Ähnliches gestärkt werden können. Da gibt es so ein Programm, das heißt IPSI oder Klasse 2000. Es gibt natürlich auch so klassische Präventionsprogramme wie HALT oder FRED. Das ist so Frühintervention bei erstauffälligen Drogenkonsumenten, wo man nochmal versucht, sozusagen ganz in dieser Startphase heranzutreten. Und das ist, glaube ich, der richtige Weg. Verbote sind immer schwierig. Das führt oft dazu, dass es noch interessanter wird.
In den globalen Nachhaltigkeitszielen werden auch Tote und Verletzte infolge von Verkehrsunfällen thematisiert. Und die Halbierung der Zahlen bis 2020 wird gefordert. Ist dies auch ein Thema der Gesundheitspolitik in Thüringen?
Also ich denke, dass es schon ein Thema ist, wenn es auch nicht so explizit von einer bestimmten Stelle bearbeitet wird. Aber wenn man nochmal beim Thema Alkohol bleibt, also gibt es so eine Statistik, dass in vergangenen Jahr rund 800 Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss schon alleine verursacht worden. Wir haben zunehmend Unfälle, die verursacht werden, weil Menschen Drogen genommen hat. Also das ist natürlich etwas, wo man nachhalten muss und wo man ganz intensiv hinschauen muss, was kann man an dieser Stelle unternehmen.
Mm-hmm.
Wir sprechen immer noch mit Renate Rupp vom Paritätischen Thüringen über Gesundheit und Gesundheitsversorgung in Thüringen. In einem Unterziel zum SDG 3 wird gefordert, den Zugang zu hochwertigen, grundlegenden Gesundheitsdiensten für alle zu erreichen. Was sind denn grundlegende Gesundheitsdienste und was gehört zur allgemeinen Gesundheitsversorgung?
Das wäre in Thüringen natürlich, dass die Hausarztversorgung in Thüringen sichergestellt ist. Und da haben wir ein großes Problem. Thüringen hat den ländlichen Raum. Es ist für junge Ärzte oft wenig attraktiv, in die sozusagen aufs Land zu gehen. Sie haben oft Familie, da geht es um Fragen von, wo gehen meine Kinder in die Schule, ist eine gute Schule in der Nähe, bekommt mein Partner dort eine geeignete Arbeitsstelle. Und wenn man immer diese Fernsehsendungen sieht, da wird es ja immer sehr verklärt, der Landarzt. Und die Realität hat ja damit meistens wenig zu tun. Wir haben auch im Bereich der Mediziner ja ganz stark, dass Frauen in diesem Beruf tätig sind. Frauen haben auch andere Vorstellungen von dem, wie sie Familie vereinbaren wollen mit ihrer Tätigkeit. Und das macht es wirklich schwierig. Wir haben nach meinem Wissen einen großen Mangel noch nach wie vor zum Beispiel an Augenärzten mit langen Wartezeiten. Wir haben aber auch ein Problem der psychiatrischen Versorgung und anderen Fachärzten. Also hier wird was getan. Also das Ministerium ist dort in enger Zusammenarbeit mit der Kassenärztlichen Vereinigung. Es gibt Programme mit Krediten, um Ärzte hier anzusiedeln, um die hier zu halten, um auch Anstellungsprogramme, wo sie nicht gleich in die Selbstständigkeit gehen müssen, sondern erstmal die Sicherheit haben, von einer Festanstellung um zu agieren. Und es wird sicher auch noch mal längerfristig geschaut, ob die Kliniken in den Regionen vielleicht noch mehr Aufgaben übernehmen. Da ist aber wieder die Frage, gleichzeitig will man Kliniken reduzieren. Also da gibt es bestimmt noch viel Gesprächsbedarf.
Bei Fachärzte oder auch Allgemeinmedizinerabsicherung ist mir ein Beispiel aus, ich weiß nicht genau, ob Sachsen oder Sachsen-Anhalt in Erinnerung gekommen, als Sie sagten Kassenärztliche Vereinigung. Da hat die Kassenärztliche Vereinigung in einem der Bundesländern so ein Programm aufgelegt, dass sie Studierenden der Medizin das Studium bezahlen, denen ein Stipendium geben, wenn sie sich denn dann verpflichten, nach ihrem Studium für eine gewisse Zeit dann eben in dem Bundesland sich auch niederzulassen. Das ist ja eigentlich, finde ich, ein ganz guter Ansatz, der natürlich einen ganz schönen Eingriff in deren Lebensplanung sozusagen vornimmt. Also keine Ahnung, Medizinstudium, was 5 Jahre oder so dauert und dann nochmal 5 oder 10 Jahre sich festzulegen, ich will in Klein-Kleckersdorf mich da niederlassen. Weiß nicht, was halten Sie von so Ideen?
Das gibt es in Thüringen auch. Also es gibt in Jena gerade in diesem Ausbildungsgang allgemein, also dieser klassische Hausarzt, Allgemeinmediziner, gibt es die Möglichkeit, da wird nicht das Studium übernommen, aber die kriegen praktisch einen monatlichen Zuschuss zu ihrem Studium und müssen sich dann verpflichten. Es war vor wenigen Tagen auch in der Zeitung so eine erste Auswertung. Ich glaube, es waren 10 oder 12 Ärzte, also jetzt Ärzte, die das angenommen haben. Da sind aber 2, haben sich dann trotzdem entschieden, danach aus Thüringen wegzugehen und haben praktisch dieses Darlehen zurückgezahlt. Aber es ist ein Weg, aber es ist alles, sind alles kleine Schritte. Aber wenn man die nicht tut, dann hat man auch die 10 verloren, die jetzt bleiben. Also es ist sicher der richtige Weg.
Auch die Thüringerinnen und Thüringer werden immer älter und leben länger. Damit steigt auch der Bedarf an Pflegeeinrichtungen und Personal. Zumindest in Erfurt habe ich den Eindruck, gibt es recht viele Seniorenresidenzen und Pflegeheime. Aber wie sieht es thüringenweit mit Angebot und Personal aus?
Also Angebote haben wir viele. Das Kernproblem ist das Personal, das sagen Sie ganz richtig. Es gibt mittlerweile so, dass Personal auch gegenseitig abgeworben wird, um einfach das leisten zu können, was notwendig ist. Es gibt ja in Thüringen seit einigen Jahren die Pflegekampagne, wo sich das Sozialministerium mit den Trägern der freien Wohlfahrtspflege und den Pflegekassen zusammensetzt, um genau solche Fragen der pflegerischen Versorgung für Thüringen zu diskutieren und hier Lösungen zu finden. Es gibt natürlich die Pflegeeinrichtungen auch in unterschiedlicher Qualität. Da muss man sagen, dass in Thüringen in der Regel die Einkommen nicht so sind, dass die Pflegeeinrichtung bezahlt werden kann von jemand selber, dass die Angehörigen mitfinanzieren müssen, dass natürlich die Pflegekasse, je nachdem wie pflegebedürftig jemand ist, mitfinanziert. Aber es ist eine hohe Belastung und diejenigen, die das Heim nicht zahlen können, brauchen dann praktisch Sozialhilfe von ihrem kommunalen Träger und das belastet die Kommunen auch. Also hier haben wir schon ein Problem, weniger, dass es nicht ausreichend Angebote gibt, aber sie sind teuer. Und die Frage ist schon, wie kann man praktisch den ambulanten Bereich so stärken und die Menschen so unterstützen, dass sie möglichst lange zu Hause bleiben.
Und gibt es denn vom Land da Ideen, die Altersarmut und die Pflegebedürftigkeit miteinander zu verbinden, also das irgendwie zu unterstützen oder zu fördern?
Das ist natürlich schwierig, weil für die Vorsorge im Alter, dass man nicht arm ist im Alter, obliegt ja jedem selber. Jetzt haben wir aber das Problem in Thüringen, dass wir nach der Wende wirklich eine Generation hatten, die beruflich erstmal nicht mehr Fuß fassen konnte oder nur sehr prekäre Beschäftigungsverhältnisse hat. Wir haben auch jetzt schon immer noch eine große Anzahl Langzeitarbeitsloser, die in die Armut gehen werden. Also dort Maßnahmen zu finden, die da passen, das ist wirklich schwierig. Also man kann eigentlich nur schauen, wo kann man den einzelnen Menschen an dieser Stelle unterstützen. Es gibt sehr viel ehrenamtliches Engagement in diesem Bereich, aber so eine Gesamtstrategie, wie man der Altersarmut begegnet, die gibt es im Moment noch nicht. Die wüsste ich aber auch nicht, dass es in einem anderen Bundesland gibt, weil es einfach ein großes Problem ist.
Wir bedanken uns bei Renate Rupp, der Referentin für Gesundheit, Selbsthilfe, Suchthilfe und Psychiatrie beim Paritätischen Wohlfahrtsverband Thüringen. Vielen Dank, dass Sie ins Studio gekommen sind.
Herzlichen Dank für die Einladung. We'll be right back.
Damit ist unsere Sendezeit bereits wieder vorbei. Wer erst später eingeschaltet hat oder die Fülle an Informationen nicht aufnehmen konnte, kann diese Sendung in Kürze in der Mediathek von Arbeit und Leben Thüringen finden und nachhören. Dort befinden sich auch die anderen Teile der Sendereihe Geborgte Zukunft von Radio Frei. In der nächsten Folge geht es um das vierte globale Nachhaltigkeitsziel, inklusive gleichberechtigte und hochwertige Bildung für alle.
Bis dahin verabschieden sich Hermine
und Uwe.
Wir wünschen euch gerade in dieser erkältungsträchtigen Jahreszeit viel Gesundheit.
Geborgte Zukunft.
Denn wir haben euch die Welt nur geliehen.